ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine leidenschaftliche Tierschützerin. Sie reist dafür in die entlegensten Regionen der Welt, schreibt Bücher und macht Filme. Heute Abend präsentiert sie im ZDF zum ersten Mal die Reihe Terra X – Faszination Erde. Herzlich willkommen, Hanna Emde.
Schönen guten Morgen.
Schon als kleines Kind wollten Sie Tierärztin werden, aber nicht nur, weil Tiere niedlich sind, sondern weil Sie als Kind schon einen Forschergeist hatten. Stimmt es, dass Sie sogar Ihr Kuscheltier mal betäubt haben?
Ja, nicht nur das.
Was haben Sie noch gemacht?
Ich habe alles betäubt, was mir in die Finger kam. Nein, aber ich war wirklich schon als Kind total begeistert und fasziniert von Tieren. Ich fand die nicht nur süß zum Streicheln, sondern wollte immer alles erforschen, herausfinden, wie die Schnecken sich fortbewegen, wann die wiederkommen. Ich habe die sogar mit Nagellack markiert, damit ich die wiedererkenne. Also ich war schon als Kind sehr begeistert von der Wildnis.
Mit dem Kuscheltier haben Sie tatsächlich geübt, das Betäuben.
Mhm, genau.
Also dann ernsthaft, im Studium auch, ja?
Ja, genau, im Studium, stimmt. Auf unserer ersten Forschungsreise auf Madagaskar haben wir Kuscheltiere in die Bäume gehängt, um die Betäubung mit dem Blasrohr zu üben, damit wir auch wirklich zielen.
Das arme Kuscheltier. Bevor also Hanna Emde heute Abend im ZDF zu sehen ist, wollen wir sie ein bisschen näher kennenlernen. Denn wenn es um Artenschutz geht, hat sie wirklich was zu sagen.
HR1.
Genau meins.
Hanna Emde passt gut zum ZDF-Format Faszination Erde, denn fasziniert ist sie wirklich von der Natur und ihren Geschöpfen. Das kann man auch schon in der ARD-Mediathek sehen. Hanna Goes Wild hieß da eine Reportagereihe von ihr. Da begleitet sie afrikanische Wildtierschützer. Jetzt also das neue Projekt im ZDF. Heute Abend um 19.30 Uhr die erste Folge. Da geht es um Thailand, das Land der Tiger, der Elefanten und der Giftschlangen. Und man sieht, die Schlangen machen sich auch in Wohngebieten breit und dann kommt die Feuerwehr und beseitigt sie. Und dann?
Ja, das war spannend. Dann haben wir wirklich Schlangen aus den Häusern rausgefangen. Also das ist ganz spannend. Die Feuerwehrleute in Bangkok sind nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Schlangenfänger. Und wir sind da wirklich mit Motorrad oder Auto durch die Stadt gefahren und haben Pythons, große Würgeschlangen oder auch meine Giftschlange aus den Gärten gefischt.
Gehen die Menschen in Thailand anders um mit Wildtieren als anderswo?
Ja, ich finde schon, durch den Buddhismus, der dort hauptsächlich herrscht als Religion, ist eine sehr große Tierliebe da. Tiere werden respektiert, viele auch verehrt. Also zum Beispiel Elefanten sind heilig. Auch über die Affen gibt es sehr viele Sagen. Also ich habe eine große Tierliebe und einen großen Respekt vor Tieren dort erlebt.
Was haben dann die Feuerwehrleute gemacht mit den Schlangen?
Die Giftschlangen kamen tatsächlich in ein Forschungsinstitut, wo gegen Gegengifte geforscht wurde. Und die Würgeschlangen haben wir wieder rausgelassen, einfach irgendwo ein bisschen weiter.
Beim Nachbar.
Genau, beim Nachbar. Weil die sind aber auch ganz wichtig für die Stadt. Arbeitselefanten, die verletzt wurden. Wir hatten zum Beispiel Tycoon, die auf eine Landmine getreten war und ganz schlimm das Bein verletzt hat. Die durfte ich mit dem Tierärzteteam dort versorgen. Das ist Wahnsinn, von ihr zu hören, was es braucht, um einen wilden Elefanten überhaupt an den Menschen zu gewöhnen oder den zu zwingen, dem Willen zu folgen. Also die müssen wirklich den Willen brechen, meinte sie, bevor ein Elefant geritten werden kann oder von Menschen zu Shows, zu Bespaßungen genutzt werden kann. Und das hat mir nochmal so gezeigt, wie vorsichtig wir da auch als Touristinnen und Touristen sein müssen, wenn wir Elefanten in Thailand sehen wollen. Also es gibt einfach manche Regeln, an die man sich halten sollte, dass man Abstand hält, dass man nicht direkt Kontakt zu den Tieren hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also Thailand ist die erste Folge, die heute Abend läuft. Und was wird man noch sehen mit Ihnen?
Es geht noch auf die Galapagos-Inseln. Das wird sehr spannend. Nächste Woche dann. Das ist einfach Wahnsinn, weil dort wirklich Freaks leben. Das heißt auch die Inseln der Freaks, weil wir dort Meerechsen haben, die eine Stunde die Luft anhalten können. Wir haben die nördlichsten Pinguine der Welt. Wir haben Blaufußtölpel. Das wird aufregend. Und am Ende geht es noch nach Gabun in den Regenwald zu den Schimpansen und Gorillas.
Terra X, Faszination Erde, die ganze Reportage also heute um 19.30 Uhr im ZDF und natürlich auch dort in der Mediathek. Hanna Emde in HR1. Die Tierschützerin Hanna Emde ist heute zu Gast im HR1 Talk. Die Liebe zur Natur hat sie ganz offensichtlich von ihren Eltern, Mutter Biologin, Vater Forstwissenschaftler. Andere Mädchen lieben ihre Kaninchen, ihren Hamster, weil sie niedlich sind. Aber Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben sich auch für Schnecken interessiert. Das finden noch viele Kinder eklig. Was fanden Sie an Schnecken so spannend?
Gute Frage. Also ich habe vor allem mich für die interessiert mit dem Häuschen, weil das so spannend war, weil die alle unterschiedlich aussahen. Irgendwie wollte ich wissen, was die fressen, wo die schlafen. Also überhaupt so Tiere, die es überall gibt, rausfinden, was die so den ganzen Tag machen. Das war irgendwie faszinierend.
Und was haben Sie dann gemacht mit den Tieren?
Ich habe sie lange beobachtet, aber ich habe auch mal eine mit auf mein Kinderzimmer genommen, weil ich die halt mit meinem Lupenglas weiter untersuchen wollte. Problem war nur, dass ich dann zum Abendessen gerufen wurde und die Schnecke vergessen habe irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich in der Grundschule noch. Und irgendwann so 4 Wochen später fing es extrem an zu stinken in meinem Zimmer. Meine Eltern sind verrückt geworden. Der Dackel wurde durchs Zimmer geschickt, um diesem Gestank nachzugehen. Und irgendwann haben wir so einen großen braunen Fleck auf dem Teppich gefunden. Es kann sein, dass das meine geliebte Schnecke war.
Das sind Sie darauf getreten, oder? Sie ist
bestimmt jemand anderes.
Ja, ach so, ja, Sie natürlich. Glaube. Sie werden niemals auf eine Schnecke treten. Ja. Und Sie haben als Kind Baumrinde abgeleckt. Auch für die Forschung, oder was?
Alles für die Forschung, genau. Ja. Ich stand immer im Dienst der Wissenschaft. Ja, das ist eine witzige Geschichte, weil mein Vater damals von einem Kollegen bei Wetten, dass nominiert wurde, dass er Bäume an Geschmack identifizieren kann, unterscheiden kann.
Lernt man das in Forstwissenschaften?
Ich glaube, die machen nichts anderes im Studium, so stelle ich mir das vor. Und ich wollte natürlich genauso cool sein und habe das dann auch versucht, hat nicht ganz so gut geklappt.
Hat nicht funktioniert. Schließlich haben Sie dann Tiermedizin in Hannover studiert. Sie hätten damit eine Haustierpraxis übernehmen können. Das wäre ein einfacheres Leben gewesen als das, was Sie jetzt haben. Warum unbedingt Löwen, Elefanten und Lemuren?
Wäre es einfacher gewesen, das ist die Frage. Aber ich war tatsächlich schon im Studium total fasziniert von wilden Tieren. Wildnis, nicht nur das Einzeltier sehen, also nur den Hund oder das Pferd gesund machen, sondern immer das Tier im Zusammenhang mit seinem Lebensraum. Weil es bringt uns nur was, wenn der Lebensraum gesund ist, damit dann auch die ganze Tierart überleben kann. Also es ist einfach ein bisschen größer gedacht in der Wildtiermedizin, als dass es nur um das Individuum geht. Und das hat mich schon sehr früh fasziniert. Ich war zwar als Jugendliche Kind immer nur in Deutschland oder Europa unterwegs, bin aber nach dem Abitur für 12 Monate auf die Philippinen gegangen für einen Freiwilligendienst und habe dort das erste Mal echte Regenwälder erlebt, Korallenriffe, all diese exotischen Lebensräume.
Und da leuchten Ihre Augen.
Ja, und das hat mich unfassbar fasziniert. Es war wunderschön. Habe aber auf der gleichen Reise oder auf diesem Trip auch große Zerstörung erlebt. Also Abholzung von Regenwäldern für Palmölplantagen oder Zuckerrohr oder die Dynamitfischerei, die die ganzen Korallenriffe zerstört hat. Und das hat mich damals mit 18 schon so bewegt, dass ich für mich irgendwie so die Entscheidung getroffen habe, okay, dagegen möchte ich angehen.
Das ist Ihre Mission.
Ja.
Dann haben Sie im zweiten Semester schon mitmachen dürfen bei einer Forschungsreise nach Madagaskar. Das ist doch eigentlich eher für fertige Absolventen. Waren Sie so gut im Studium, dass Sie alle anderen überholt hatten, oder?
Nee, ich habe einfach nur nicht richtig die Anzeige gelesen und dachte, boah, da will ich mich sofort bewerben. Da stand aber nur für potenzielle Kandidaten, die eine Doktorarbeit machen. Habe ich im zweiten Semester natürlich noch nicht. Aber ich war so begeistert, dass ich irgendwie im Bewerbungsgespräch die Leute faszinieren durfte, dass ich dann als Assistentin der Doktorandin mitkommen durfte.
Haben Sie dann später noch promoviert oder ist die Praxis einfach wichtiger als die Wissenschaft?
Ich bin noch am Promovieren, aber das ist gerade ein langer Prozess, weil ich sehr viele andere Sachen mache.
Ja, und zum Studium gehört ja dann auch dazu, zum Beispiel, dass man auch ein Praktikum macht im Schlachthof als Tierärztin. Wie war diese Erfahrung für Sie?
Ja, das denkt man gar nicht beim Beruf Tierarzt. Die meisten denken da an Hamster oder Pferde oder Rinder. Aber das ist ein ganz wichtiger Teil in der Tiermedizin, die ganze Lebensmittelindustrie und eben auch der Schlachthof. Ich glaube, das ist sogar einer der wichtigsten Jobs der Tierärztinnen und Tierärzte, weil wir dort wirklich für das Wohl der Tiere sorgen können. Wir können schauen, ob die gesund sind, dass sie richtig betäubt werden, dass sie nicht leiden müssen. Ganz wichtig, aber auch ein unfassbar harter Job. Also ich war 3 Wochen dort. Ich war zwar vorher schon Vegetarierin, aber jetzt noch viel, viel mehr. Was mich so geschockt hat, ist diese Masse an Tieren. Also ich finde es nicht schlimm, wenn natürlich mal ein Tier getötet wird. Aber das ist alle 2 Sekunden ein toter Schlachtkörper, fährt an einem vorbei. Es ist überall Blut. Es ist Wahnsinn, was wir hier in dieser Massentierhaltung alles an Fleisch jeden Tag zerstören. Das fand ich wirklich grausam. Und das hat nichts mehr mit Achtung vor einem Tier zu tun, sondern es ist einfach nur Masse und Produkt.
Hanne Emde über ihren Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und der Wildtierärztin Hanna Emde. Wie musikalisch sind Sie eigentlich?
Ich habe ganz lange Schlagzeug gespielt. Ich hatte eine eigene Band, ich habe in einer Jazzband gespielt. Schlagzeug war immer so mein Instrument.
Und Sie haben Schlagzeug gespielt auch in einer Marching Band in den USA, oder?
Tatsächlich. Ich war ein Jahr in den USA in der Highschool und habe da alles mitgemacht. Und war richtig schön auf Football Games, in der Halftime Show, in der Marching Band.
Als Jugendliche ein Jahr in den USA mit 16, war das ein Kulturschock für Sie?
Absolut. Absoluter Kulturschock. Meine Gastfamilie war auch so richtig schön klischee-mäßig, wie man sich das vorstellt. Aber ich habe unfassbar viel lernen dürfen in diesem Jahr.
Dann hören wir jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Der kommt nicht aus den USA, sondern Sie haben wunderbare Musik ausgesucht, die Sie gleich wieder in die Ferne träumen lässt, vermute ich mal. Das erste kommt aus Madagaskar. Wie heißt es genau?
Antananarivo.
Antananarivo von Vera. Was verbinden Sie mit diesem Lied?
Also das ist für mich auf jeden Fall ein Lied auf Reisen. Ich finde es wunderschön. Es ist aber auch vom Text her ganz schlimm. Also ganz doll, die Armut wird dort dargestellt in Madagaskar. Und ja, das begleitet mich irgendwie auf allen Reisen, dieser Song.
Dann sind wir jetzt in Madagaskar für Hannah Emde. So here in Antananarivo, we know every secret will. Der HR1 Talk heute mit Artenschützerin Hannah Emde. Wenn man Bilder von Safaris in Afrika sieht, dann wirkt es immer sehr romantisch. Die tollen Sonnenuntergänge, endlose Weiten, friedliche Natur, satte Tiere. Doch ganz so harmlos ist es natürlich nicht. Wie gefährlich ist die Arbeit in der Wildnis für Sie?
Ich finde es gefährlicher, mit dem Rennrad durch die Kölner Innenstadt zu fahren, als im Dschungel oder in der Wildnis unterwegs zu sein. Wenn man sich an die Regeln hält. Ganz, ganz wichtig. Also man darf nicht mit Wildtieren arbeiten oder im Dschungel unterwegs sein, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das heißt, man lernt von den Einheimischen, wie man sich zu verhalten hat, wie man die Tiere respektiert, wie viel Abstand man halten muss, wie man welche Zeichen deutet. Wenn ein Elefant anfängt zu drohen, dann bist du auf jeden Fall die allererste, die das Weite sucht und so. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass wir da nur zu Gast sind und uns gefälligst allem beugen müssen, was dort stattfindet.
Sie kennen die Regeln des Urwaldes, Sie halten sich dran. Man kann vieles nachlesen in Ihrem neuen Buch, das heißt Nachtschicht mit Aras. Aber da beschreiben Sie eben auch kritische Augenblicke.
Das war auf Borneo. Da waren wir im Tierärzte-Team morgens unterwegs und haben die Fallen der Warane, der Bindenwarane kontrolliert und waren in relativ hohem Gras unterwegs. Mein Kollege aus Mexiko lief vor mir. Und irgendwie scheint er, ohne es zu merken sein, auf eine Schlange getreten zu haben oder sie irgendwie im Unterholz gestört zu haben. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich diesen Schlangenkopf fast auf Augenhöhe von einer Sumatra-Kobra. Extrem gefährliches Tier, extrem giftig. Und ich bin angewurzelt stehen geblieben. Ich war richtig geschockt. Und zum Glück hatte die Schlange genauso Angst wie ich und ist einfach abgehauen.
Also die Kobra, wenn die jetzt, das ist jetzt keine Würgeschlange, nee, sondern eine Giftschlange, wenn die gebissen hätte?
Dann hätte ich nur noch ein paar Stunden gehabt fürs Gegengift, sonst wäre ich gestorben. Ja.
Und hatten Sie das dabei?
Es gibt zum Glück immer einen Notfallplan. Also in jeder Forschungsstation, wo ich war, haben wir vorher einen Notfallplan festgelegt, was im Notfall passiert. Das heißt, welcher Helikopter kann wo mich abholen, wann ist das nächste Gegengift, in welchem Krankenhaus oder wo können wir es hinbestellen. Das gibt's immer.
Und Sie geben einen Ratschlag, wenn du bei so einer Tour abends auf Toilette gehst, dann leuchte lieber vorher mit der Taschenlampe in die Kloschüssel.
Ja, das ist wichtig, weil da ja super gerne Frösche einfach drin sind, weil es schön feucht ist und so. Und das ist so ein bisschen erschreckend, wenn man aufs Klo ist und plötzlich vom Frosch angesprungen wird.
Vermutlich kann man froh sein, wenn man überhaupt im Urwald eine Kloschüssel hat.
Ja, das ist eigentlich nicht so häufig.
Wie oft sehnen Sie sich im Urwald nach dem Sofa zu Hause in Deutschland?
Tatsächlich gar nicht so viel. Also mir fehlt manchmal so eine heiße Dusche. Ich dusche einfach so gerne und immer aus so einer Regentonne oder mit so einem Bottich, mit so einer Kelle ist einfach manchmal ein bisschen lästig. Oder manchmal vermisse ich Essen. Dann träumt man so von Schwarzbrot mit Käse oder von einer leckeren Pizza oder so, einen guten Kaffee. Aber das ist so austauschbar. Das ist nicht wirklich schlimm. Also ich bin nie irgendwie im Regenwald und denke mir so, boah, was würde ich jetzt geben, um das und das zu machen?
Und wie oft träumen Sie zu Hause auf dem Sofa zurück sich in den Urwald?
Sehr, sehr viel tatsächlich. Doch, da ist immer sehr viel Sehnsucht da. Ich meine, ich gehe dann einfach hier in Deutschland vor die Tür in den Wald und genieße da die Natur und die Tiere. Aber das ist schon was anderes, das muss ich schon zugeben.
Die Artenschützerin Hannah Emde ist heute unser Gast im HR1 Talk. Und jetzt können wir ein bisschen mehr erfahren über ihre wissenschaftliche Arbeit. Das kann uns der Überraschungsgast am Telefon beschreiben. Sie guckt jetzt ganz groß. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Hallo Hannah.
So schnell kann sie Sie nicht erkennen. Helfen Sie ihr. Wann haben Sie sich zuletzt gesehen vielleicht?
Oh Gott, doch fragen Sie mich was, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist schon einige Jahre her. Das war zu einer Zeit, als die Hannah noch Studentin war.
Am Telefon ist Dr. Klaas Dietze, Virologe beim Friedrich-Löffler-Institut auf der Ostseeinsel Riems. Schön, dass Sie dabei sind.
Ach, wie cool.
Ja, hi.
Hi.
Man sagt ja, Riems sei die gefährlichste Insel Deutschlands, weil sie da so viele gefährliche Viren einsperren und erforschen. Wie war denn Hannah Emde so als Forscherin bei Ihnen im Labor?
Naja, im Labor war sie gar nicht. Zu der Zeit war sie bei mir am Institut für Epidemiologie. Also es gibt auf der Insel Riems auch Leute, die sich ganz ungefährlich hauptsächlich im Büro aufhalten. Da ist die Hanna im Rahmen ihres Praktikums bei uns gewesen. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und es hat sich viel getan in der Zeit. Sie hat aber an ganz wichtigen Sachen damals schon mit uns geforscht. Da ging es um das Verhalten von Wildschweinen. Das war so ein bisschen vorbereitend auf das, was wir befürchtet haben, nämlich dass die afrikanische Schweinepest zu uns rüberschwappt. Also auch damals schon voll am Zahn der Zeit.
Wie haben Sie die Zeit erlebt?
Ach, das war total spannend. Also ich hatte auch immer von der Insel der Viren gehört und ich fand halt im Studium waren so diese Themen einfach nicht so super viel vertreten. Deswegen fand ich super, dass Friedrich-Döffler-Institut genau diese Schnittstelle bespielt. Wir haben einmal an dem afrikanischen Schweinepest-Thema gearbeitet, aber ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Klaas, wir waren auch die Stockenten alle am Beproben, weil wir gucken wollten, ob die Vogelgrippe auch dort angekommen ist damals. Auch natürlich jetzt hochaktuell, ne?
Genau, ja. Hanna damals schon natürlich sehr stark Wildtier fokussiert, das ist ja auch so geblieben, ist auch gut so. Und da hatten wir sicherlich nicht nur die Wildschweine, sondern es gab auch noch ein paar andere Themenfelder bei uns, die da aktuell waren und ja, wie gerade gesagt, auch immer noch aktuell sind.
Wie haben Sie Hanna erlebt da bei diesem Aufenthalt? Ist sie sehr ehrgeizig?
Ja, natürlich, aber jetzt nicht im negativen Sinne, ne? Also Hanna ist ja wirklich eine super interessierte Person und gerade wenn man so diese Themen berührt, wie jetzt insbesondere die Wildtiere, die ihr auch sehr am Herzen liegen, da erkennt sie ja dann kein Halten mehr, ne? Also so motivierte Praktikanten nehmen wir immer sehr, sehr gerne.
Praktikanten kommen und gehen, aber Sie haben dann noch Kontakt halten können?
Mhm. Genau, wir haben einfach, weil wie gesagt von Hanna ja das Interesse sehr stark da war und wenn man angenehme Personen in seinem Wirkungskreis hat, dann hält man ja den Kontakt auch aufrecht, das ist klar. Und Hanna hatte eben auch ein bisschen gehadert, wie es denn dann nach dem Studium weitergehen soll. Da ist ja dann die Frage, mache ich noch mehr Wissenschaft oder mache ich das nicht? Und da hatten wir dann ein paar Mal telefoniert, weil eben immer die Frage steht, mache ich noch eine Doktorarbeit? Und das war dann ganz interessant, das so ein bisschen von der Seite auch mal mitzuerleben, was in so einem jungen Menschen dann vorgeht und welche Beweggründe es dafür und dagegen gibt.
Ich habe dich sogar mal von Borneo, von der Forschungsstation angerufen, weißt du das noch? Weil wir da überlegt hatten, ob wir Proben zusammen bearbeiten wollen.
Genau, und so, ja. Also das sind ja auch für das Friedrich-Löffler-Institut natürlich extrem spannende Themen und Gegenden, wo wir jetzt auch nicht ständig rumhüpfen. Von daher, wenn man dann Kontakte hat zu Leuten, die oft in diesen Gegenden arbeiten, ist das natürlich für uns auch super interessant, klar.
Was haben Sie auf der Ostseeinsel Riems für Ihre spätere Arbeit gelernt?
Extrem viel. Also was ich noch sagen wollte, was ich sehr beeindruckend fand, waren diese Hochsicherheitslabore. Ne? Das ist ja wirklich, dass man da im Anzug, was ich jetzt in Thailand übrigens auch gemacht habe, weil wir da mit Flughunden und dem Nipah-Virus uns beschäftigt haben, da hatten wir genau die gleichen Raumanzüge an. Aber das ist wirklich Wahnsinn, was die dort für Sicherheitsstandard in den Laboren haben und so. Sowas mal zu erleben, war spannend. Also ich meine, das ist das Zentrum für extrem viele Zoonosen und Infektionskrankheiten, die alle dort untersucht werden. Also es war super spannend zu lernen, wie dort international gearbeitet werden kann in der Epidemiologie und wie dort eben zusammengearbeitet wird an diesem One Health-Ansatz, also wo wirklich unterschiedliche Disziplinen auch zusammenarbeiten.
Dr. Klaas Dietze vom Friedrich-Löffler-Institut auf der Ostseeinsel Riems. Vielen Dank, dass Sie sich kurz eingeschaltet haben.
Gerne, gerne, Hanna. Alles Gute dir.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Jo, tschüss.
Der HR1 Talk heute mit Hanna Emde. Wenn Sie uns im Radio hören, kommen jetzt gleich die 11 Uhr Nachrichten. Aber es gibt uns natürlich auch zum Nachhören als Podcast im Internet auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Gleich geht's weiter.
HR1 Talk.
Sie liebt fast alle Tiere. Artenschützerin Hanna Emde ist bei uns zu Gast. Heute Abend sehen wir sie in der ZDF-Sendung Terra X Faszination Erde. Werden wir da auch ein paar Spinnen sehen?
Ich glaube nicht ganz so viele, weil Spinnen sind jetzt nicht meine Lieblingstiere. Ich liebe natürlich alle Tiere, aber Spinnen haben mir einfach irgendwie zwei Beine zu viel. Das war schon immer so, das ist, ach, ich weiß auch nicht,
aber Sie haben ein Thema mit. Sie haben sogar einer Vogelspinne mal einen Namen gegeben.
Bertha.
Bertha.
Ja, das war auf Borneo in der Forschungsstation, weil dort hat Bertha, also eine riesige Vogelspinne, in einem Baum gelebt. Klar, die sind ortstreu, die hatte da ihre kleine Baumhöhle, war in Ordnung. Ich musste da nur jeden Tag dran vorbeilaufen. Und irgendwie hat es mir geholfen, Bertha einen Namen zu geben und dann jeden Tag zu gucken, ob die auch zu Hause ist, weil dann kann sie ja nirgendwo anders sein. Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen mit Bertha angefreundet und habe sie akzeptiert und war irgendwie froh, dass sie da war. Nur eines Morgens war dann nicht mehr nur noch Bertha, sondern hunderte oder tausende weitere kleine Beinchen, weil Bertha anscheinend Nachwuchs bekommen hat und diese ganze Baumhöhle voller kleiner Babyvogelspinnen war. Das waren irgendwie zu viele Beine.
Aber Bertha hat geholfen gegen die Angst, der Name.
Ja.
Verstehe. Der HR1-Fragebogen ist nicht so fies wie eine Vogelspinne.
Ich hoffe.
Der kommt gleich. Hanna Emde ist Tierärztin aus Leidenschaft. Die kann sich sogar für Tierkot begeistern. Was finden Sie an Tierscheiße so toll?
Das ist super faszinierend. So ein Stück Kot sagt uns so viel über das Tier. Die Genetik, welche Krankheiten das hat, was es gefressen hat, wo es gerade war. Das ist doch fantastisch.
Jetzt füllt sie hoffentlich mit deiner gleichen Begeisterung den HR1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Artenschützerin ist...
So viele wunderbare Orte, Tiere, Natur auf der Welt erleben zu dürfen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Viel zu wenig, weil das eines der klimaschädlichsten Lebensmittel ist, was es gibt.
Die Pfadfinder.
Oh, haben mich sehr geprägt tatsächlich als Kind und Jugendliche. Ich habe da sehr viel Naturnähe gelernt. Ja, war viel in Zelten, das war toll.
Kinder sind für mich?
Die Zukunft, super wichtig. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten.
Mein Lieblingsessen?
Reis.
Am meisten auf die Palme bringt mich?
Oh, ignorante Schwätzer, die so tun, als ob, aber eigentlich nichts ändern.
Glück bedeutet für mich?
Oh, Natur. In der Natur sein, eine große Elefantenherde von 80 Tieren in der Flussbiegung zu entdecken.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass jeder seine Meinung äußern darf, ja.
Zuletzt geklaut habe ich.
Geklaut? Oh, habe ich, glaube ich, wirklich noch nie. Nee.
Gut. Bereut habe ich?
Oh, zum Glück noch nichts. Weil ich wirklich einfach dann alles immer gemacht habe, wenn ich irgendwie ein Angebot bekommen habe und mich nicht von der Angst zurückhalten lassen habe, sondern ich habe es einfach gemacht, ja.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Jane Goodall.
Warum?
Ach, weil die genau diese Liebe zu Natur und Tieren so nachvollziehen kann, glaube ich. Sie hat das so erlebt mit den Schimpansen damals und sie hat ihr ganzes Leben dem gewidmet, über die Probleme aufzuklären, die Schimpansen zu schützen. Das finde ich einfach super inspirierend.
Mein größter Flop war?
Mein größter Flop? Ich glaube, als ich versucht habe, auf der Forschungsstation irgendwie mal für die Malaysierin was Cooles Deutsches zu kochen und wollte so einen Apfelkuchen machen, aber ohne irgendwie Äpfel und Backofen und so, hat das alles nicht so gut geklappt.
Also das lag dann an den lokalen Umständen oder sind Sie nicht die größte Köchin?
Nee, Köchin auch eh nicht so, habe ich nicht so Spaß dran, aber Backen ist ja wirklich jetzt, also da macht man das einfach nach Rezept, das ist nicht so schwer. Also ich würde es auf jeden Fall auf die Bedingungen zurückführen.
Der Glaube.
Ist wichtig, man muss glauben an das, was man tut oder für das man arbeitet.
Gendern.
Ist für mich völlig normal.
Ich habe Angst vor, außer Kobra.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich
Nein.
sagen,
das dachte ich mir.
Dass wir nicht schnell genug ins Handeln kommen und das Artensterben aufhalten können.
Treue.
Ist für mich sehr wichtig.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Ich glaube, ich habe da noch die alten Jimex stehen. Und zwar alle.
Haben Sie, Jimex ist ja aus Frankfurt, wie wir wissen, haben Sie Jimex geliebt?
Also ich... Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen zu jung für den. Ich habe den nicht jetzt im Fernsehen gesehen.
Klar.
Und ich habe auch so seine Ansätze, ja, würde ich jetzt nicht mehr so machen, sehe ich ein bisschen anders. Aber der war einfach einer der Ersten, der das so nach Deutschland gebracht hat und die für Wildtiere fasziniert hat. Und ich fand die Bücher einfach total spannend.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Hanna Emde. Vielen Dank. Die Wälder der Welt, sie werden immer weiter abgeholzt. Alle 4 Sekunden verschwindet Wald so groß wie ein Fußballplatz, also 15 Fußballplätze pro Minute, Tag und Nacht. Die Artenschützerin Hanna Emne kämpft dagegen an. Sie ist zu Gast im HR1-Talk. Warum ist es für uns in Hessen schlimm, wenn irgendwo in Afrika eine Krötenart ausstirbt?
Ja, das klingt erstmal sehr weit weg, verstehe ich. Aber wir müssen uns ja... Biodiversität, also diese Vielfalt an verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, an Lebensräumen und auch die genetische Vielfalt. Wir müssen uns das wie ein Netz vorstellen. Ein Netzwerk, wo alles voneinander abhängt. Und wenn eine Art ausstirbt, wie zum Beispiel die Goldkröte in Costa Rica, dann fehlt in diesem Netz etwas. Und solche Löcher werden immer größer, reißen auf und bringen das Gleichgewicht durcheinander. Und das ist das Dramatische. Wenn eine Art zum Beispiel andere frisst oder den Boden fruchtbar macht für andere Tiere oder Samen vertreibt, wie das zum Beispiel bei Elefanten die Aufgabe ist, dann hat das Auswirkungen für den ganzen Wald, für das ganze System. Und das wird auch uns hier betreffen, weil wir sind abhängig von intakter Natur.
Da sind wir wieder bei dem Tierkot, ja? Also wenn der Elefant sein Geschäft macht, dann entsteht neuer Wald. Das
Absolut,
ist der Punkt, ja?
Ganz genau.
Sicherlich ist es wichtig und lobenswert, Leoparden zu schützen. Aber wenn die dann zum Beispiel die Ziegen der armen Bauern reißen, dann ist das ja auch ein schlimmer Verlust für die. Wie können Tier und Mensch in Einklang miteinander kommen?
Das ist das wichtigste Ziel. Also es funktioniert eben nicht mehr einfach nur was unter Naturschutz zu stellen, weil wir brauchen ja die Flächen auch für Menschen. Wir werden immer mehr auf der Welt. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir diesen Wildtier-Mensch-Konflikt lösen können. Das Problem ist eben, dass wir immer näher zusammenrücken. Dass überhaupt die Leoparden so nah an die Siedlungen der Menschen kommen, sollte ja eigentlich nicht so sein, ist aber nicht mehr vermeidbar. Und deswegen müssen wir Wege finden, wie wir Hand in Hand gehen können. Und in Namibia damals war das ein tolles Projekt, weil sie dort Herdenschutzhunde ausgebildet haben, die die Ziegenherden einfach begleitet haben. Das sind sehr große Hütehunde. Und damit die Leoparden abgeschreckt haben, die Leoparden dann wieder zurückgedrängt wurden in ihren Lebensraum und nicht mehr die Herdentiere angegriffen haben, trotzdem beide dort existieren könnten. Das geht aber natürlich nur, wenn genug Fressen für alle da sind, wenn genug Platz da ist und wenn sich nicht gegenseitig bedroht wird.
Dieser Wildtier-Mensch-Konflikt, auch den sortieren wir gerne nach Afrika ein, aber auch den haben wir ja in Deutschland. Auch in Hessen gibt es wieder ein paar Wölfe. Viele Menschen freut das, anderen macht das Angst. Und da kommen wir ja letztlich zu dem gleichen Konflikt. Sollte man Wölfe abschießen, wenn sie Menschen zu nahe kommen?
Ja, das ist so Wahnsinn, ne? Die haben, also wir haben ja den ganzen Lebensraum zerstört von denen, ne? Die haben hier überall gelebt und wir haben alles umgewandelt in Agrarflächen oder in Städte und jetzt haben wir damit ein Problem, wenn die wieder hier mit uns leben wollen. Also das ist total schwierig zu bewerten. Es ist natürlich extrem wichtig, dass die Politik da handlungsfähig wird und Ausgleichszahlungen an zum Beispiel Landwirte zahlt, wenn die Tiere verlieren. Also es muss dort geholfen werden. Man kann die Leute nicht alleine in ihrem Schicksal lassen. Aber ich denke, es ist auch nicht der Weg, die Wildtiere einfach abzuschießen. Also wir müssen da Kompromisse finden, dass es gemeinsam geht.
Ja, wie findet man einen Kompromiss mit einem Wolf, der Hunger hat? Das ist jetzt schwierig.
Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Wolf einen Menschen angreift. Da muss man eben schon selbst bedrohen. Das ist wieder sich an die Regeln halten und ähnliches.
Aber können Sie nachvollziehen, dass Menschen Angst haben dann, wenn es heißt, hier ist ein Wolf im Dorf? Natürlich. Ne?
Also wenn ich den Wolf in Ruhe lasse, dann wird der Wolf mich nicht angreifen. Wildtiere haben ja kein Bedürfnis, Menschen anzugreifen, wenn man sie nicht bedroht oder irgendwie zurückdrängt. Also diese grundsätzliche Angst braucht man nicht haben.
Hanna Emde in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und der Wildtierärztin Hanna Emde. Sie hat auch einen Artenschutzverein gegründet, Nepada Wildlife. Was haben Sie sich da zur Aufgabe gemacht?
Nepada Wildlife setzt sich international für Artenschutzprojekte ein. Also wir unterstützen Artenschützerinnen und Artenschützer vor Ort in ihren Projekten. Wir haben gesagt, es bringt nichts, wenn wir hier aus Deutschland irgendwie um die Welt reisen und sagen, oh, wir müssen jetzt hier eure Tiere schützen. Ich meine, da müssten wir hier vor der eigenen Haustür auf jeden Fall anfangen. Sondern wir sagen, die Expertinnen und Experten vor Ort haben am meisten Ahnung von ihren Lebensräumen, von ihren Problemen und Herausforderungen. Wir wollen denen helfen. Und das machen wir, indem wir natürlich Gelder zur Verfügung stellen, Spenden sammeln, wenn wir als Tierärztinnen oder Biologen vor Ort unterstützen, ausbilden, ein bisschen Capacity Building machen, also denen unsere Expertise überbringen, aber auch indem wir denen Kommunikationsmaterialien erstellen, eine Webseite bauen und in der Richtung eine Plattform bieten.
Also zum Beispiel indigene Gruppen in Brasilien, die in geschützten Waldgebieten leben und wo es dann brennt. Und dann sagen
genau.
Jetzt, was haben Sie dann gemacht?
Da haben wir jetzt gerade aktuell sogar einen großen Spendenaufruf gemacht und dann denen jetzt ein Kommunikationsmaterial zur Verfügung gestellt, dass die sich überhaupt in den einzelnen Stämmen miteinander in Kontakt treten können, wenn irgendwo Feuer ausbrechen. Wir haben denen jetzt Satellitentelefone besorgt, damit die gemeinsam gegen diese furchtbaren Brände, mit denen sie ganz allein gelassen werden, ankämpfen können.
Ich bin gespannt, wohin uns Ihr nächster Musikwunsch führt. Das klingt irgendwie italienisch. Gibt es ja auch Urwald? Il mio bungalow. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, das ist ein fantastischer Song. Da habe ich einfach, also mir macht der immer gute Laune. Ich kriege immer Lust auf Urlaub, auf Reisen, auf unterwegs sein. Aber den verbinde ich jetzt mal nicht mit Wildnis.
Okay, dann hören wir den. Crutchy Gang heißt es, ja?
Genau, das ist ein Cover, ja.
Für Hanna Emde.
Mi chiami cellulare, mi chiedi vieni al mare, perché non passi nel mio bungalow, ho da bere per il late night show. Mamma cucina per tutti, mamma cucina per tutti noi, perché non passi nel mio bungalow.
Die Wildtierärztin Hanna Emde ist heute zu Gast im HR1 Talk. Ich hätte ja gedacht, jemand wie Sie würde niemals einen Zoo betreten, weil er Mitleid hat mit den eingesperrten Tieren. Aber das sehen Sie offenbar auch etwas differenzierter.
Ich finde, man muss Zoos sehr kritisch beurteilen, das ist ganz klar. Wissenschaftlich geführte Zoos in Deutschland, die haben einen guten Ansatz, finde ich. Also ich habe zwei Zoos kennengelernt, ich habe in Leipzig gearbeitet und im Kölner Zoo, für Praktika allerdings nur während des Studiums. Und ich sehe den wichtigen Bildungsauftrag, den Zoos haben, den sie aber auch erfüllen müssen. Also das ist nicht getan mit irgendwie einer Anzeigetafel an ein Gehege hängen oder so, sondern da gehört schon ein ausgearbeitetes Bildungskonzept dazu, wo wirklich die Besucherinnen und Besucher abgeholt werden, in die unterschiedlichen Lebensräume der Tiere geführt werden und vor allem auch über die Bedrohungen aufgeklärt wird. Also es ist meines Erachtens nicht ausreichend, da einen Tiger zu zeigen und zu sagen, wo der lebt, sondern welchen Herausforderungen der gegenübersteht, warum es so wichtig ist, den Tiger zu schützen.
Also Sie sind jetzt so als Bildungsanstalt sozusagen.
Absolut, Bildungseinrichtung. Dann ist er auch wichtig für uns in der Wildtiermedizin und Forschung, weil dort wichtige Daten gesammelt werden, zum Beispiel wie man ein Gepard in Narkose legt. Das kann man unter ganz geschützten, gesicherten Bedingungen in einem Zoo auf einem OP-Tisch machen, um dort dann diese Narkosedaten zu nutzen für in der Wildnis. Also wenn ich einen Sunder Nebelparder auf Borneo in Narkose lege, habe ich nicht so kontrollierte Bedingungen wie im Zoo. Und deswegen helfen mir die Daten da sehr. Also für die Forschung, auch die Zoonosenforschung, ist das eine wichtige Einrichtung. Und trotzdem muss man natürlich immer kritisch sein, sind die Tiere artgerecht gehalten, geht da alles mit rechten Dingen zu. Aber ich denke, wir haben hier in Deutschland schon einen guten Standard.
Aber woran erkenne ich als Laie, ob es den Tieren im Zoo gut geht oder nicht?
Ich finde es ganz wichtig, nachzufragen, also die Tierpflegerinnen und Tierpfleger zu fragen. Die kennen ihre Tiere ja wirklich in- und auswendig. Das ist ja ganz, ganz enge Betreuung. Ich fand auch, das hat mir ein Tierpfleger damals gesagt, das Beispiel sehr gut bei den Löwen. Wir denken immer, so ein Löwe würde in der Wildnis die ganze Zeit rennen und unterwegs sein und durch die Savanne streifen. Aber ein Löwe, wenn der ein Weibchen in der Nähe hat und genug Fressen hat, wird den ganzen Tag nur faul unter einem Baum liegen und super glücklich damit sein. Also das sind Energiesparer, die würden niemals mehr tun müssen, als sie irgendwie bräuchten. Und deswegen ist so dieses romantische Bild, was wir manchmal haben, wenn wir so versuchen, die Tiere zu vermenschlichen, denken, oh, der will den ganzen Tag rennen, das ist nicht immer so.
Ach so, das Bild, dieses kleine Gehege, dieses schöne Tier, die Giraffe, der Löwe, vielleicht sogar der Leopard, der so weit rennen kann. Das ist ein falsches Bild, dass die sich da langweilen, dass sie sich Freiheit wünschen.
Je nach Tierart natürlich. Also Menschenaffen, die sind hochintelligent, die müssen beschäftigt werden. Aber ja, bei Löwen würde ich das auf jeden Fall sagen. Das ist ein falsches Bild.
Können Sie Beispiele nennen, welche Zoos in Deutschland finden Sie vorbildlich und welche eher kritisch?
Das ist aber gemein. Nee, das finde ich total schwierig sozusagen. Also der Leipziger Zoo ist auf jeden Fall ein tolles Beispiel. Da war ich gerade noch und habe die neue Arche kennengelernt, wo sie ein ganz tolles Bildungskonzept vorstellen. Aber ja.
Sie möchten nicht die Kollegen Tierärzte in Zoos kritisieren. Das ist Ihnen unangenehm. Ja?
Und auch nicht manche besonders rausstellen. Also finde ich schwierig.
Hanna Emde über ihre Meinung zu Zoos. Was kann jeder von uns tun, um den Artenreichtum auf unserer Welt nicht weiter zu gefährden? Hanna Emde macht in ihrem Buch Nachtschicht mit Aras auch ein paar konkrete Vorschläge. Einer lautet Palmöl meiden. Warum das?
Palmöl ist ja ein pflanzliches Öl, was vor allem in den Regenwäldern entlang des Äquators angebaut wird. Also in Malaysia, Indonesien, aber auch in Brasilien oder Zentralafrika. Und grundsätzlich ist das ein super Öl. Das ist sehr ertragreich. Das könnten wir von der Fläche her niemals mit anderen Ölen, Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder sowas ersetzen, weil wir dann viel, viel mehr Fläche bräuchten. Das Problem ist nur die Art und Weise, wie es angebaut wird. Ganz auf Palmöl verzichten würde nicht unser Problem lösen, sondern wir müssen es nachhaltiger anbauen. Weil zurzeit ist es so, dass es in riesigen Monokulturen in den Tropen angebaut wird. Es werden furchtbare Pestizide eingesetzt, der Boden ist verseucht. Nach 20, 30 Jahren liegen diese Flächen brach, weil alles ausgelaugt ist und nichts mehr dort wachsen kann. Es wachsen keinerlei andere Pflanzen dort. Die Tiere können dort nicht mehr überleben. Der Lebensraum dieser Tiere, die eigentlich im Regenwald leben, wird komplett zerschnitten und die werden in kleine Waldfragmente zurückgedrängt.
Und wo ist das überall drin?
Palmöl ist tatsächlich in jedem zweiten Supermarktprodukt heutzutage drin. Also in, klar, die Nuss-Nougat-Creme kennt jeder, Fertigpizza, aber eben auch in Kosmetika, Waschmittel.
Also sagen wir es ruhig, Nutella ist mit Palmöl produziert.
Ist es, genau.
Ja. Wollen Sie uns das jetzt verbieten?
Nein, das möchte ich nicht. Ich finde es viel wichtiger zu sagen, dass über 50% des in die EU importierten Palmöls in unserem Biosprit landen.
Ach.
Das ist einiges mehr, als in irgendeiner Nuss-Nougat-Creme drin sein könnte. Also wenn ich jetzt auf eine Nuss-Nougat-Creme verzichte, habe ich sehr viel weniger Auswirkungen als wenn ich ein bisschen weniger Biosprit tanke, beziehungsweise überhaupt Auto fahre. Aber was ich sagen will, es geht nicht mit einem Verbot, also das wird es nicht lösen, sondern wir müssen mehr Preis zahlen wollen, wir müssen den höheren Preis in Kauf nehmen, um damit aber einen nachhaltigeren Anbau zu finanzieren.
Ich liebe Bananen, ich liebe Ananas. Sie haben auch in Costa Rica sich solche Plantagen angesehen. Kann man das noch ohne schlechtes Gewissen kaufen?
Also ich glaube, es kommt immer auf die Menge an. Also ich finde zum Beispiel Fleisch essen, das muss nicht jeden Tag sein. Also einmal die Woche Fleisch, könnte ich mir vorstellen, dass das ausreichend ist, wenn es dann auch noch regional oder man weiß, wo es herkommt, produziert wurde. ist das ein super Ansatz. Das gleiche gilt für solche exotischen Früchte. Ich bin jetzt nicht dagegen, Bananen zu essen, aber ich kann eben darauf achten, wo wurde die angebaut? Ist das eine Fairtrade-Banane, Bio-Anbau oder muss es die Chiquita sein? Also ich finde, wir können immer Kompromisse finden. Das muss jeder für sich selbst suchen, was er kann, was er nicht kann, worauf er verzichten kann. Aber ich finde, wir müssen alle dafür ein Bewusstsein entwickeln.
Bio-Ananas ist natürlich wesentlich teurer. Ja. Kommt das denn dann da wirklich an? Kann man sich darauf verlassen?
Also ich habe unterschiedliche Anbauern oder andere Produzenten besucht und die haben schon verschiedene Auflagen, ne? Welche Pestizide sie nutzen, ob sie Ökostrom nutzen, wie viel Wasser verbraucht wird. Also das macht schon einen Unterschied, ja.
Wenn wir für solche Produkte mehr Geld ausgeben, meinen Sie, ist das ein Schritt, der sich lohnt?
Ja, auf jeden Fall.
Hanna Emde, ich drücke Ihnen die Daumen für den Start bei Terra X, Faszination Erde, heute Abend um 19.30 Uhr im ZDF und natürlich auch in der Mediathek dort. Und in der ARD-Mediathek kann man sie auch schon sehen. Die Reportagereihe Hanna Goes Wild habe ich mir angesehen, ist auch sehr zu empfehlen. Am Schluss ist es üblich bei uns, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Auswendig? Ein Gedicht oder was?
Kann ein Liedtext sein oder die Nationalhymne von Madagaskar. Sie möchten.
Ich weiß nicht, ob das richtig auswendig ist, aber das ist ein Satz, der mich schon, seit ich auf den Philippinen war, seit ich 18 war, immer begleitet hat. Das hatte ich damals in einem Vorbereitungsseminar gelernt für diesen Auslandseinsatz. Und ich finde, der ist noch so aktuell und das sollte sich jeder bewusst machen, der irgendwie reist und in fremden Ländern unterwegs ist. Und zwar: It's not right, it's not wrong, it's just different. Also es ist nicht falsch, es ist nicht richtig, es ist einfach nur anders. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen immer bewusst sind.
Und mit dieser Haltung reisen Sie um die Welt.
Ja.
Ich bin gespannt auf Ihre nächsten Reisen. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und ich gucke heute Abend nochmal zu.
Ich glaube, ich auch. Ich bin aufgeregt.
Tschüss.
HR1. Genau meins.